Im Dezember der Wind von Marvel Moreno. Es liest Marion Bertling. 1. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Von Beginn an also, kaum dass sie anfingen, sich ihre Geschichte zusammen zu fabulieren, hatten sich die Männer als feige erwiesen. Nachdem sie in der Frau stillschweigend den Ursprung der Rebellion erkannt hatten, setzten sie umgehend die ungeheure Machtbotschaft, die in diesen Sätzen steckte, herab und reduzierten sie umso leichter auf ein Verlustgefühl. Denn die Männer entkamen dem Gesetz des Vaters nie. Und wenn sie sich ihm, angeleitet von einem weiblichen Kopf, auch nur einen Augenblick lang entgegenstellten, gaben sie im nächsten Moment schon wieder klein bei und unterwarfen sich reumütig und verängstigt seiner Autorität. So jedenfalls sprach Tante Eloisa von einem türkisblauen Samtsessel aus, umgeben von ihren Birmakatzen, unterm Surren der Ventilatoren, die die Schwüle der Straße, die Backofenhitze und die klebrige Feuchtigkeit verscheuchten, als existiere in ihrem Haus die Stadt gar nicht oder sei Traum oder Täuschung, sobald Lina das riesige, schmiedeeiserne Eingangstor öffnete und den Garten mit den uralten Ceiba-Bäumen durchquerte, die Granitstufen emporstieg und eine Welt der Stille betrat, in der das Licht dem Dämmer wich und in jedem Raum, in jeder Kammer faszinierende, von weit her herangeschleppte und in den Duft von Rosen, Jasmin und Sandelholz eingehüllte Gegenstände aufleuchteten. Als Kind war Lina etwa einmal die Woche hier an der Hand ihrer Großmutter aufgetaucht. Später, als sie groß war, fuhr sie ihre Großmutter immer wieder dorthin, kam manchmal aber auch alleine vorbei, um die heitere Tante mit den gefärbten Haaren und den böse funkelnden Augen zu besuchen, an der die Jahre so spurlos vorübergezogen waren, die Begriffe, Religionen, Ideologien sprengte und alle möglichen anderen von den Männern ersonnenen Tricksereien überlistete, mit denen sie versuchten, ihre Machenschaften zu rechtfertigen und die Frau zu unterwerfen. Denn seit Anbeginn der Zeit war genau das der Zweck all des Geredes gewesen, eine schlüssige Erklärung zu finden für die zornerfüllte, blutige Geschichte, an der das Männchen einer fehlerhaften, nicht anpassungsfähigen, eines Irrtums der Natur wegen in ihrer Evolution stecken gebliebenen Spezies im Laufe seines Aufenthaltes auf diesem Planeten gestrickt hatte, indem es grundlos Leben zerstörte, also nicht etwa um sich zu ernähren, zu verteidigen oder seinen Nachwuchs zu schützen, sondern um seine wahnhaften Triebe zu befriedigen. Und dies, obwohl das Männchen eigentlich im Besitz eines Instruments war, das imstande gewesen wäre, seinen Wahn einzudämmen. Besagtes Instrument aber hatte es ihm lediglich erlaubt, sein Verhalten über ein Gemisch aus kindlichen Glaubenssätzen und törichten Deutungsversuchen zu entschuldigen, auf die sich Tante Eloisa schmunzelnd bezog, unterdessen sie Lina anwies, bestimmte Bücher aus dem Regal zu ziehen. Die Tante bat sie dann jeweils, eine markierte Seite darin aufzuschlagen und von einer bestimmten Stelle an vorzulesen, um in den entsprechenden Passagen die Bestätigung jener Behauptungen zu finden, die Lina so ungeheuerlich amüsierten, wenngleich sie deren subversiven Charakter bemerkte und auch den unendlichen Zweifel, der sich allmählich in ihrem Bewusstsein einzunisten begann. Dabei hatte sie sich als kleines Mädchen doch sehr von der alttestamentarischen Anekdote begeistern lassen. Ja, sie hatte in der Fantasie sogar derart mit ihr gespielt, dass sie zum Beispiel Adam mit seinem kläglichen Feigenblatt einmal für ein bemitleidenswertes Geschöpf hielt und sich darüber aufregte, dass Eva nicht auch etwas von der Frucht des Baumes gegessen hatte, um das ewige Leben zu erhalten, bevor ihr der Weg zum Garten Eden vom Feuerschwert des fiesen Cherubs versperrt wurde. Bereits mit 12 Jahren war Lina der Meinung, die Sache wäre anders gelaufen, wenn sich anstelle von Eva im Garten Eden ihre Tante Eloisa aufgehalten hätte. Diese hätte zunächst einmal Adam davon überzeugt, dass ihre Sexualität, was auch immer der zornige Gott der Genesis dazu sagen mochte, eine wunderbare Entdeckung sei und es weitaus lohnenswerter wäre, sie lustvoll auszuleben, als sie so verschämt zu verfluchen. Sie hätte Adam erklärt, dass es keineswegs auf eine göttliche Strafe zurückzuführen war, wenn man der weißen Leere des Nichts entsprang, um in das dunkle Nichts des Todes hinabzustürzen, sondern auf die Gesetze der organischen Materie. Dass jede gegen die Frau gerichtete Handlung sich auf perfide Weise gegen ihn selbst wenden würde. Dass jeder, der die Frau wie Hesiod als Fluch, Verhängnis der Männer, Begehrens- und Sehnsuchtsgräuel bezeichnete, einer Vorhölle aus Koma und Kälte entgegensah. Vielleicht hätte Tante Eloise aber auch gar nichts erklären müssen, dachte Lina gebannt. Womöglich hätten schon ihre Schönheit, ihr wendiger Geist und ihre unendliche Verführungskraft ausgereicht, um die Aggressivität Adams und seines Gottes zu besänftigen. Lina stellte sich vor, wie sie mit dem biblischen Herrn des Donners stritt, bis dessen Eitelkeit zu Staub zerfiel, oder sich mit denen anlegte, die diese kriegslüsterne Figur erfunden hatten, um ihnen klarzumachen, dass die Beschwernisse des Lebens in der Dialektik desselben angelegt waren und man sich, sofern man ein wenig Weisheit erlangen wollte, wiederum dieser Dialektik fügen müsste.